Diskussion, Folge 38. Wir sind wieder da und wir sind diesmal zeitiger wieder da. Es ist Wahnsinn, aber wir haben es geschafft, uns zusammenzureißen, denn die Welt gerät ja aus den Fugen und ich begrüße recht herzlich Noah Klaus am Mikrofon in Berlin. Hi.
Zu Befehl.
Oh Gott, das passt ja zum heutigen Thema, kann man
alles
sagen.
Gut. Ich freue mich, dass wir heute uns schon so zeitig nach der letzten Folge wieder treffen. Sehr gut, es ist wieder Schwung in der Bude, das freut doch.
Jawohl, aber ich meine, es ist ja auch, der Bullshit-Faktor steigt ja auch gerade auf Twitter und von daher kann man ja schön all in gehen jetzt.
Auf jeden Fall. Wir haben uns ein spezielles Thema für heute rausgesucht. Es geht wieder so ein bisschen in Richtung Klima. Ein Thema, das ja jetzt allen auch wieder unter den Nägeln brennt. Wir haben die Aktionen der letzten Generation, die hier halb Berlin in Atem halten, aber auch in anderen Städten. Aber wir wollen nicht über Klimawandel irgendwie allgemein oder aus wissenschaftlicher Sicht reden, sondern wir haben uns gedacht, man muss mal die Psychologie dahinter ans Licht zerren.
Weil der Diskurs ja wirklich durchaus interessant ist, beziehungsweise kann man es eigentlich noch Diskurs nennen oder ist es halt einfach nur eine große Bullshit-Schleuder mittlerweile? Weil es ist schon eine ganz schöne Shitshow, die da so abgefeuert wird bei Twitter und auch in den Abendnachrichten. Und ich möchte mal ein bisschen einsteigen, dann kann man vielleicht schon mal so ein bisschen erahnen, um welche Form von Kulturkampf es jetzt gehen soll. Und zwar habe ich einen kleinen Tweet mitgebracht von Luisa Neubauer, die geschrieben hat: Wenn der Besuch einer vegan-vegetarischen Mensa dazu führt, dass eine Ministerin sich zum Fleischverzehr bekennen muss, dann erleben wir nichts anderes als eine fossile Identitätspolitik, die sich für nichts zu schade ist und man muss befürchten, dass das erst der Anfang ist. So Noah. Klär uns auf, was ist passiert, was ist da los?
Ja, für alle, die nicht endlos online sind, also die Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung, glaube ich, des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich einmal an der Universität Bonn in die Mensa gesetzt. Und diese Universitätsmensa in Bonn hatte eben eine, ich glaube, vegetarisch-vegane Woche oder sogar einen Monat.
Ja.
Und hat dann gesagt, so, ja, das ist ja auch gut, wenn hier Leute sich hier umweltbewusst ernähren und so. Und dann, ja, haben Leute in so ein paar CDU-Chatgruppen einen kleinen Flippy bekommen. Und jetzt kommt aus einem Sternartikel, ich finde den Satz schon so geil. Außerdem sah sich die Politikerin dazu genötigt, sich selbst zu ihrem Fleischkonsum zu bekennen. Wie die Welt zitiert, habe Gorissen klargemacht, dass ich selber zu den Menschen gehöre, die regelmäßig Fleisch essen. Für mich gehört Fleisch zur Ernährung dazu. Bitte, peitscht mich nicht aus. Lasst mich auf meinem Posten.
Das ist wirklich so geil. Es ist wirklich geil. Und man sieht da natürlich halt auch die diskursive Macht der Leute, die jetzt hier gerade wirklich so richtig so ein bisschen, keine Ahnung, ob es halt irgendwie so eine orale Phase ist, in der man da so kollektiv stecken geblieben ist, dass man hat so eine allgemeine Stimmung von so und so. Oder ich mache mal ein anderes Beispiel. Also, den allermeisten, die diesen Podcast hören, dürfte dieser lustige Typ wahrscheinlich bekannt sein. Don Alfonso, absoluter Krieger im Kulturkampf-Game, ist auch Weltautor. Und der macht sowas Lustiges auf Twitter, dass er so jeden Tag den Verbrenner des Tages postet. Und ich wollte das halt hier mitbringen, so einen von seinen lustigen Tweets. Aber ich kann das leider nicht mehr nachweisen, dass das wirklich stimmt, weil der mich blockiert hat. Und ich hatte noch nie Kontakt zu dem. Ich habe einmal halt so einen Verbrenner des Tages Post repostet auf Twitter selber und habe darüber geschrieben, das ist ein Musterbeispiel für Petromaskulinität. Und darum soll es ja heute auch später noch gehen. Für alle, die sich fragen, was soll das in Gottes Namen bedeuten? Das haben wir uns auch gefragt. Wir kommen später darauf zurück, aber es sei schon mal so viel gesagt. Es gibt so die These des Buches, was wir da gelesen haben, einen Zusammenhang zwischen patriarchaler Herrschaft und so der völlig kulturkämpferischen Verteidigung fossiler Brennstoffe. So. Und dieses Don Alfonso-Ding ist ja ein super Beispiel dafür. Dann postet man halt so den Verbrenner des Tages einfach nur, um so diese grüne Kulturelite, diese ökosozialistischen Wokies halt so abzufacken, einfach nur. Das ist alles.
Ja, ich glaube, wir haben es da auf jeden Fall mit so einer Art von Trotzreaktion zu tun, die ich gerne auch, also ich würde gerne dieses Trotzelement ein bisschen diesem Patriarchatselement beigesellen oder ganz kleines bisschen auch gegenüberstellen. Da kommen wir später drauf zurück. Aber ich habe natürlich hier in unserem gemeinsamen Dokument gelesen, dass hier ein Mangel herrscht, dass wir diesen Tweet oder diese Tweets nicht sehen können oder du die nicht sehen kannst. Und dann dachte ich, ich mit meinem Lurker-Account, ich gehe da einfach mal rein und hab das dann auch gefunden. Und hier jetzt so ein Beispiel von irgendeiner Karre aus den gefühlt 30ern, Verbrenner des Tages. Und jetzt auch Arktis-Schmelzer Bentley-Blower mit gut sichtbarem Kompressor vor dem Kühler. Ich habe das erstmal überlesen, aber irgendwann habe ich gedacht, er hat wirklich Arktis-Schmelzer geschrieben.
Ja, ja.
Okay, ja.
Die Bubble ist halt so drauf so, das ist eine Gefahr, die völlig übertrieben wird, ne? Das lese ich ja auch, ich folge ja auch den ganzen Konservativen auf Twitter, weil ich das ja interessant finde. Mhm. Und die sind ja so an dem Punkt, dass sie sagen halt so, ja, alles, was passiert, ist jetzt auf einmal Klimawandel. Ha, 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 ha. Mhm. Und so. Mhm. Ich glaube, dass da nicht mal mehr irgendwie die Einsicht da ist, das ist ein reales Problem und zwar das Größte, was wir gerade haben, sondern man geht eher gerade so in die Richtung, ja, come on, ob das jetzt wirklich so kommt, mhm, das können wir doch alles noch gar nicht wissen und mhm, so. Mhm,
ja, man darf das, glaube ich, gar nicht so unterschätzen. Also dahinter stehen ja wirklich ganz, ganz krasse kapitalistische Interessen. Also man kann ja mittlerweile, gibt's mittlerweile Bücher drüber, also von Oreskes beispielsweise, Merchants of Doubt, die, wie heißt es auf Deutsch, die Händler des Zweifels oder so, wo wirklich auch nachgewiesen wird, wie seit den 80er Jahren Ölkonzerne systematisch versuchen, Zweifel am wissenschaftlichen Konsens zu säen. Und da halt so eine, wir wissen es nicht ganz genau. Hier haben wir irgendeinen Freak-Wissenschaftler, der meint, das wäre alles gar nicht so. Ja. Ach ja, und hier sind die anderen, das sind eigentlich 99% aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber wir tun jetzt so, als ob das halt eben, als ob das ja so 50-50 wäre. Und das ist es ja einfach nicht. Und die Kulturkämpfer und Kämpferinnen, die springen halt auf sowas an, ne? Die brauchen halt irgendein Material gegen die grünen sozialistischen Walkies und da greift man dann zu allem Möglichen, auch wenn es einfach falsch ist.
Ja, und es ist ja auch, wir erleben das ja alles zu einer Zeit, in der ja wirklich nur noch rumgebullshittet wird. Also ich meine, wenn man sich so die Nachrichten in den letzten 2 Monaten angeguckt hat, dann kann man ja wirklich irgendwie das Gefühl bekommen, okay, alles klar, die grüne Robert Habeck RAF klopft bei den Leuten am Einfamilienhaus an und reißt ihnen die Heizung raus.
Ja.
So, ne? Und das finde ich schon ganz interessant. Und was man so generell sagen kann, halt so diese klassische Twitter-Diskursstrategie von Liberalen und Konservativen ist ja dieses Ding von wegen, diese blöden Klimaaktivisten und diese grüne Kulturelite spielt sich hier die ganze Zeit zu so Gutmenschen auf. Mhm. Und wir weisen jetzt nach, dass die gar nicht so gut sind, wie sie sind. Wir stellen uns jetzt mal an die Seite des kleinen Bürgers und weisen mal nach, dass die alle eigentlich gar nicht gut sind. Ne? Man kennt das irgendwie, dann kriegt Luisa Neubauer den Vorwurf, dass sie mal in ein Flugzeug gestiegen ist oder Greta Thunberg wird fotografiert, wie sie eine Plastikverpackung irgendwie in den Müll schmeißt und die Leute sind so, aha, haben wir es doch gewusst.
Ja, da ist ja auch eine seltsame Vorstellung mit dabei, dass bevor du auch nur irgendetwas anderen sagen kannst, musst du komplett moralisch einwandfrei, ja, du musst der Heilige vom Berge sein, bevor du anderen auch nur den Vorschlag machen darfst, dass sie etwas mal anders machen sollen, ja. Ich darf alles machen, was ich will und derjenige, der mir eine Änderung meines Verhaltens vorschlägt, der muss erstmal die weißeste Weste haben, die es auf der ganzen Welt gibt. Ist ja auch ein interessanter Anspruch, auch ganz generell, ne?
Ja, es ist halt so eine Ideologie der Reinlichkeit eigentlich, ne? Also man nimmt sozusagen nur Ratschläge von Leuten entgegen, die eine absolut reine Weste haben. Und diese Gruppe von Leuten, die eine absolut reine Weste haben im klimapolitischen Sinne, hat die Größe null. Mhm. Niemand ist das. Und dementsprechend lassen diese Leute sich natürlich auch von niemandem was sagen. Mhm. Also es ist so ein bisschen der Kampf um die Moral, möchte man eigentlich hinzufügen.
Genau, genau, genau. Und das ist für mich auch noch, letzter Punkt dazu, das ist für mich besonders frustrierend, möchte ich meinen, weil man ja die Klimapolitik der Grünen durchaus kritisieren kann. Ja, wir hatten ja hier schon Anna-Veronika Wendland zu Gast. Man kann ja diesen ideologiegetriebenen Ausstieg aus der Atomenergie den Grünen durchaus vorwerfen. Man kann auch jetzt gerade Robert Habeck so ein bisschen vorwerfen, wie undurchdacht und unausgegoren eigentlich dieses Heizungsgesetz ist. Das ist ja wirklich nicht perfekt.
Nein, nein, nein.
Aber eben, dass auf der anderen Seite dann so zu so einer Bedrohung von irgendeinem Lebensstil so hoch zu jazzen, ach ja, Gott, ey, man gerät dazwischen und man kann keinen vernünftigen Gedanken mehr fassen, ohne dass man da aufgerieben wird.
Man sieht es ja auch an dieser ganzen Debatte um Greichen.
Mhm.
Dieser Vorwurf, ja, jetzt haben wir hier irgendwie so eine Klüngelstruktur bei den Grünen und eine Vetternwirtschaft, weil halt irgendwie ein Posten vergeben wurde, weil da der Trauzeuge und bla 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 und überhaupt und so. Man merkt, finde ich, da jeder Äußerung von Konservativen an, dass es denen halt im Kern darum geht, klimapolitische Maßnahmen zu delegitimieren.
Mhm.
Also es ist ja eine berechtigte Kritik an der Vergabe dieses Postens, ist ja möglich, aber man merkt so ganz eindeutig, den Leuten geht es im Kern um was anderes.
Ja, und das stört mich, dass man das dann nicht mehr auseinanderhalten kann, beziehungsweise dass man nicht mehr wissen kann, meinst du das jetzt ehrlich oder ist das jetzt gerade nur dein Aufhänger für was ganz anderes? Nervig.
Da steckt halt immer auch der Vorwurf drin, es gibt so einen grünen Autoritarismus, ne? Also so eine grüne Ökodiktatur, die das Volk eigentlich zu einem Klimaverhalten zwingen will, welches mit massiven Einschränkungen der bürgerlichen Freiheit einhergeht. Und das ist ja wieder so interessant, weil das hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast, da haben wir ja autoritäre Freiheit mal uns angeschaut, ein Begriff von Philipp Lepenis, der auch ganz klar gesagt hat, so diese absolute, in keiner Weise gesprächsbereite, bedingungslose Verteidigung der bürgerlichen Freiheit, also eines Freiheitsbegriffes, der meint, ich darf alles machen, was ich mir ausdenke und was ich möchte, das hat eigentlich den wahren autoritären Charakter. Und das passt hier natürlich wieder ganz wunderbar rein.
Mhm. Ja, du hast ein Zitat von unserem allerliebsten Ulf Poschardt mitgebracht, oder?
Ja, also weil ich diesen Begriff der fossilen Identitätspolitik ganz interessant fand und nachweisen wollte, warum ich der Überzeugung bin, dass Luisa Neubauer hier goldrichtig liegt. Denn es ist dann doch mehr als nur die Verteidigung eines bestimmten Fortbewegungsmittels. Nein, es geht dann doch um Religion im Grunde. Und das wird deutlich, wenn man sich Tweets von Ulf Poschardt durchliest. Und er hat dazu auch im Deutschlandfunk mal das Folgende gesagt. Und zwar, die Autobahn hat sich als das letzte Freiheitsfeld erwiesen, wo wir mehr Freiheit genießen als andere auf der Welt. Sonst sind wir eigentlich immer auf Freiheitstabellen nicht auf den vorderen Plätzen zu finden. Also, ne, so dieses, jetzt die Autobahn noch so zu verteidigen, also gegen jede menschliche Vernunft. Und das gerade von einem Typen, der halt irgendwie in jedem dritten Tweet anderen Leuten so eine grüne Religiosität vorwirft und Leute irgendwie so als Neokalvinisten bezeichnet und dann gleichzeitig aber hingeht und sagt so, die Autobahn ist das letzte verbleibende Freiheitsfeld, wo der deutsche Mann noch rasen kann, wie er will. Das lass ich mir nicht nehmen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Selber betest du dein Auto an, aber den anderen vorwerfen, sie wären Neokalvinisten. Ja, ja. Ganz, ganz speziell.
Das ist schon super geil, ne? Und ein weiteres Beispiel, was ich noch viel, viel schlimmer, also bei Ulf Poschardt, da weiß man ja, wie man die Rezeptionsschablone anlegen muss. Das kann man irgendwie einsortieren. Man weiß, der spricht irgendwie auch vor einer hörigen Meute und so.
Mhm.
Wo es dann aber gefährlich wird, ist, wenn halt, Ministerinnen und Minister ihre kruden Positionen im deutschen Fernsehen breittreten können, ohne dass da mal irgendjemand irgendwie journalistisch interveniert. Verkehrsminister Volker Wissing hat vor kurzem im Bericht aus Berlin folgenden Satz gesagt, der mich gespannt, was du dazu sagst. Wir können nicht gegen die Meinung und Überzeugung der Menschen Klimaschutz betreiben.
Ich komme später auch nochmal drauf zurück, aber dieser Trotz, der da rauskommt, oder obwohl, naja gut, in dem Satz vielleicht noch nicht so sehr. Aber auch hier kommt so eine, der seltsame Gedanke zum Vorschein, sozusagen das mit dem Klima wäre irgendwie so eine verhandelbare so Sache, so eine, ja, eine Sache von mehreren, so irgendwie. Und dann so, ja, nee, Bildungspolitik schieben wir mal ein bisschen auf die lange Bank, Klimapolitik, nee, das passt gerade auch nicht so richtig rein. Also es liegt so ein gewisser Hochmut darin, zu denken, dass ich so das globale Klima den Befindlichkeiten des deutschen Kleinbürgers anpassen müsste. Das ist so geil, dass man sich da so hinstellt und so sagt,
ja,
so, nee, es passt uns eigentlich gerade nicht so in den Kram. nee, eigentlich gerade eher nicht so, ne? Wo ich mir so denke, so,
it's a no, sorry.
Was? Ja, ja, ja. Warst du im letzten Jahr dabei? Also als wir hier 3 Monate Dürre hatten? Also kriegt ihr das mit, dass die Lebensmittelversorgung jetzt schon stellenweise in Gefahr ist, weil in Spanien einfach kein Regen mehr gibt? So, ist euch das bewusst? Ich bin immer baff. Das ist doch wirklich.
Oder jetzt halt in Italien, ne? Du hast halt irgendwie ewige Dürre, die Böden gehen zu, nehmen kaum mehr Wasser auf. Dann regnet es einen Tag. Und du siehst halt irgendwie auf Twitter so Autos durch die Gegend schwimmen. So, das ist alles relativ wenig verhandelbar. Und man kann ja dann darüber sprechen, wie will man dann Klimaschutz machen? Aber halt so zu tun, als wäre diese Frage an sich, ist das bedrohlich oder nicht verhandelbar, das ist halt schon extrem geil. Und in den Tagesthemen war Julia Klöckner dann zu Gast, die ist ja von der CDU. Und die hat einfach gesagt, ich zitiere, das geplante Heizungsgesetz der Bundesregierung verstößt gegen jegliche wissenschaftliche Berechnung. Und der bei uns auch schon mal gastierende Stefan Schulz, Soziologe, hat dazu bei Twitter dann geschrieben, in den Tagesthemen darf jeder Politiker jede Lüge verbreiten.
Ich bin auch gar nicht, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was meint sie denn dann damit, das verstößt gegen jegliche wissenschaftliche Berechnung?
Ich habe keine Ahnung, aber was ja auf jeden Fall völlig klar ist, ist, dass sie damit natürlich einen Ton anschlägt, der sehr gut ankommt in der Bevölkerung, weil man ja jetzt zusammen mit der Bild-Zeitung mehrere Monate lang einfach das Bild vermittelt hat, so, wie gesagt, der Habeck dringt nachts bei euch ein und reißt die Heizung raus und zwingt euch mit vorgehaltener Waffe eine neue Wärmepumpe für 140.000 Euro zu installieren.
Ja, ich meine, einerseits machen wir uns jetzt hier irgendwie so ein bisschen darüber lustig, aber es ist natürlich schon für Leute, die an Klimaschutz interessiert sind oder jetzt möchten, dass es einen gesellschaftlichen Umbau in Richtung weniger Energiedurchsatz, weniger Kohlenstoff in der Atmosphäre gibt, einfach gefährlich, dass man natürlich Demokratie theoretisch auf einem ganz seltsamen, schwachen Standpunkt steht, ebenso, hey Leute, es wird alles weniger in Zukunft. So, es ist halt, wir hatten es hier schon mal, einfach als Slogan irgendwie unsexy. Und das ist, die Natur der Sache spielt im Prinzip dem konservativen Backlash gegen Klimaschutz total in die Karten. Weißt du, wie ich das meine? Also sozusagen, man ist allein vom Diskursgelände her in der schwächeren Position als klimaschutzinteressierter Mensch. Weißt du?
Absolut.
Ist ja ganz einfach. Ich kann ja einfach als Konservativer sagen, oh, guck mal, da sind sie. Da kleben sie sich auf die Straße. Da verbieten sie dir deine Ölheizung. Guck mal, was das für Faschos sind.
Ja.
Dass am Ende die Leute, die an Klimaschutz interessiert sind, eigentlich für eine Verlängerung von möglichst viel Wohlstand, der dann aber ein bisschen weniger ist, einstehen, das ist dann natürlich nicht mehr vermittelbar.
Ich glaube persönlich, dass man da vielleicht sich auch trauen kann, hier im Podcast so ein bisschen vulgärpsychologisch zu werden. Und zwar glaube ich, dass halt so dieses regressive, revanchistische Ding, dass irgendwelche Leute dann aus ihren Autos aussteigen und irgendwelche letzte Generation Leute dann verprügeln und so. Also, dass man da so eine ganz, ganz krasse Aggression hat. Ich bin jetzt einfach mal so mutig und sag das einfach, wie ich es jetzt irgendwie gerade so laienhaft denke. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist eine Traumareaktion. Und zwar, Trauma ist ja etwas, also als Pathologie, was dann entsteht, wenn eine Situation, ein Schicksal den Menschen ereilt und die üblichen Bewältigungsstrategien wie Flucht oder Kampf wegfallen und nicht mehr funktionieren. Und was das traumageschädigte Gehirn dann ja macht, nachdem etwas zu unerträglich geworden ist, ist ja in so einen komischen, apathischen Freeze-Zustand zu gehen. Mhm. Ja, Leute mit posttraumatischer Belastungsstörung oder komplexer posttraumatischer Belastungsstörung werden das kennen. Es nennt sich Numbing. Es ist wie so ein Notfallschalter.
Man wird so taub, okay.
Man wird taub. Es ist zu viel Gefühl, zu viel Ohnmachtsgefühl, um es aushalten zu können, und die Sicherung fliegt raus, wenn man so möchte. Mhm. Was eine super gute Schutzstrategie des Gehirns auch ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die Klimakrise, und ich glaube, das begreifen viel mehr Leute, als man so denkt, ist auch eine traumatische Erfahrung für den Menschen. Ja, wir haben halt diese Katastrophe und jeder weiß, dass das eine Katastrophe wird. Und Flucht fällt weg, ne? Und Kampf fällt weg. Zumindest denken das viele Leute. Wir können ja eh nichts daran ändern. Also gehen wir in so eine ganz komische Abgestumpftheit. Und alle Leute, die bei dieser Verdrängungsleistung eigentlich stören, werden dann zur Projektionsfläche für so eine Trauma-Aggression. Okay, das ist sehr vulgärpsychologisch. Aber ich dachte mal, ich bring's einfach so als Denkangebot hier mit ein, weil es ja schon eine auffällige Form von Wut und Aggression ist, die einem da entgegenkommt.
Ja. Also ich hätte jetzt gefragt, okay, was ist denn die traumatische Erfahrung, die ja meistens ein sehr singuläres Ereignis ist? Und die ist ja jetzt für dich so ein bisschen so allgemein beziehungsweise halb in die Zukunft gelegt. Also es wird ja auch gesagt, dass die Klimakrise eigentlich so leicht zu verdrängen ist, weil es eben oft räumlich in die Ferne oder zeitlich in die Ferne gerückt wird. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Kritik an deiner Vulgärpsychologie. Aber das mit der Verdrängung, da bin ich auf jeden Fall sehr bei dir. Ne? Man spürt, ich glaube, viele Leute haben es so ein bisschen im Urin, um es mal blöd auszudrücken, dass das eigentlich alles gar nicht mehr koscher ist, was hier abgeht.
Aber vielleicht, Noah, ist doch gerade diese räumliche und zeitliche Verlagerung Teil einer Verdrängungsleistung.
Ja, genau. Verdrängung würde ich sagen auf jeden Fall. Trauma, gehe ich so halb mit. Aber ja, diese Verdrängungsleistung, dabei stören Leute von der letzten Generation, ne? Also diese kollektive Dissoziation funktioniert dann halt plötzlich nicht mehr. Und man fühlt sich dann, glaube ich, vor allem, wenn man da in der ersten Reihe steht, in so einem aufgestauten Ding da auf der Autobahn, man wird dann einfach wütend, weil man sich eingeschränkt und eingepfercht fühlt. Aber gut.
Ja, ich meine, die letzte Generation hat sich natürlich halt den Bereich des menschlichen Lebens ausgesucht, bei denen Menschen ja sowieso schon völlig gaga gehen. Also es braucht ja gar keinen Stau, sondern einfach nur eine vielbefahrene Straße um 17 Uhr und die Leute gehen komplett Bulldogge.
Ja.
So, du fährst eine Sekunde zu spät an und der Typ steht irgendwie neben dir und will dir auf die Fresse hauen.
Ja.
So, dass die Leute da komplett durchdrehen, wenn dann die Leute sich noch irgendwie auf die Autobahn kleben, das kann man schon so erwarten. Ich will das jetzt gar nicht als Vorwurf in Richtung der letzten Generation formulieren. Und das ist auch gar nicht das Thema. Wir wollen heute gar nicht darüber sprechen, wie gut diese Protestform ist oder wie klug gewählt. Das soll gar nicht.
Diese Kritik hat jetzt auch jemand in einem Artikel vom RND geäußert, so in der Form Rolf van Dijk, Sozialpsychologe an der Goethe-Universität Frankfurt, der dann auch gesagt, naja, also die letzte Generation würde sich, glaube ich, beliebter machen, wenn man wirklich sich weniger pauschale Ziele raussucht, sondern wenn man wirklich gezielt auf reichere, auf Entscheidungsträger politische gehen würde. Ne? Also wenn du einfach mal den Bundestag, die Ausfahrt da belagern würdest, ich glaube, das würde vielen Leuten schon leichter runtergehen, als wenn du einfach auf der A100 irgendwie den Malermeister, der zu seinem nächsten Auftrag will, da.
Ja, ich will ja meine These vom Trauma verteidigen.
Ja, verteidige mal.
Deswegen sage ich ganz klar, vielleicht ist genau das on the long run der richtige Weg mit der Autobahn. Denn da sind ja die allermeisten Aggressionen irgendwie aktivierbar und für die Verarbeitung eines traumatischen Ereignisses musst du ja erstmal die damit verbundenen Emotionen wieder hochholen, um den Therapieprozess in Gang zu kriegen. Also von daher, vielleicht ist es genau richtig, dass die da sitzen.
Ja, so. Ja, okay, gut, okay. Gut,
also müssen wir nicht weiter vertiefen.
Let's agree to disagree an dieser Stelle, aber ja gut, ich werde deine These mal in die Welt hinaustragen, mal fragen, was andere Leute davon halten, aber gut.
Oh, der Kindler schon wieder, lass mich mit dem.
Wir haben aber uns jetzt nach dieser Schau des aktuellen Diskurses, wie er bei Twitter stattfindet, in der deutschen Öffentlichkeit. Nach dieser Schau möchten wir das Ganze noch rückbinden, so ein bisschen an Versuche, das Ganze zu theoretisieren. Und wir sind auf ein sehr kurzes Büchlein gestoßen. Bei Matthes und Seitz ist es erschienen, auch erst in diesem Jahr. Es ist eine Übersetzung von einem Artikel nur, der im Millennium Magazin für, ich glaube, internationale Politik erschienen ist, geschrieben von einer gewissen Kara New Daggett, einer Professorin in Virginia. Und das Buch heißt Petromaskulinität, fossile Energieträger und autoritäres Begehren. Hammer Titel schon mal, Hammer Untertitel auch. Petromaskulinität ist jetzt quasi die Konkurrenz
zur feministischen Außenpolitik.
Nee, die Konkurrenzformulierung zur fossilen Identitätspolitik, wollte ich sagen. Aber
ja, ich würde auch sagen, ja. Wobei da ja bei der Petromaskulinität noch dieser Faktor Männlichkeit mit reinkommt, so, ne? Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Weil das ist ja auch der Konnex, auf den Kara New Daggett so ein bisschen abzielt, ne? Sie versucht eigentlich nachzuweisen mit ihrem Text, dass es große Verflechtungen ideologischer Natur gibt zwischen Aufrechterhaltung des patriarchalen Herrschaftssystems und Aufrechterhaltung des fossilen Zeitalters, wenn man so will.
Genau, und das klingt ja erstmal so ein bisschen seltsam unzusammenhängend, ne? Also, dass man so denkt, so, hä, okay, was hat jetzt irgendwie Benzin so mit Männlichkeit zu tun? Aber wenn man dann doch ein, zwei Mal drüber nachdenkt.
Ich muss da nicht zweimal drüber nachdenken.
Echt, du musst, also ja, doch. Ich war am Anfang so ein bisschen so, hä? Aber dann wurde es mir schon klarer.
Naja, also so dieser Autofetisch und so. Ja, ich meine, klar, es sitzen natürlich auch einige Ladies irgendwie in prunkvollen SUVs und so, wissen wir alle. Aber es ist ja trotzdem irgendwie erstmal ein männlich assoziiertes Feld. So dieses irgendwie, halt so irgendwie so dieses Fast and Furious Ding und so halt, ja, weißt du? Deswegen finde ich, ist das jetzt nicht ganz abstrakt so.
Ja. Ja, wie gesagt. Also bei mir hat es nochmal einen Gedanken mehr gebraucht, aber dann kommt man schnell irgendwie dahinter. Dann reiht es sich eigentlich auch so nacheinander so auf. Also dieser Autofetisch, ja, oder diese Autoreligion, die es ja in Deutschland schon fast gibt, dann als zweites kommt einem direkt in den Kopf, wenn wir mal abstrakter auf fossile Energieträger gehen, Grillen? Ja, ohne Spaß, ne? Also Es ist ja total so ein Ding, ja. Grillen und auch wie viel Spaß die meisten Männer daran haben, einfach nur Feuer zu machen.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Meine Sache war das nie, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich krieg irgendwie auch
Pussy.
So. Ja, genau. Und ich mag ja auch Grillen nicht so gerne. Ich weiß gar nicht, was deine Position zum Grillen ist. Gott, das ist das schlimmste Gespräch, was ich jemals geführt habe. Aber ich mag am Grillen irgendwie auch nicht so dieses komische, ach, es riecht dann so und dann haut man sich da die Wurst drauf. Ich esse gerne eine Bratwurst, wirklich gerne so. Ich mag das eigentlich ganz gern, aber so dieses, es ist eine Form
von. Gut, dass
von,
du dich zum Fleischessen hier bekannt hast, ganz wichtig.
Ja, muss ich ja. Ich als Ministerin und so. Aber irgendwie ist das Grillen so auch als Form des Zusammenkommens nicht so meins. Ich habe da immer so Schrebergarten Deutschland fahren Assoziationen direkt am Start. Aber man kann ja auch mit Linken grillen.
Ja, geht auch, ja. Und dann geht's ja schon so Knall auf Fall, ne? So Grillen, Autofahren, Sachen anzünden. Das sind ja schon auch einfach Sachen, die man jetzt nicht so komplett von der Hand weisen kann. Aber es geht auch natürlich ganz nach oben. Sie zählt dann auf, und das ist natürlich auch korrekt. Donald Trump während seiner Amtszeit hat eigentlich fast den ganzen Fortschritt in Sachen Klimaschutzpolitik irgendwie zurückgedreht. Und dann geht's los, ne? Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen.
Geht los.
Ja, irgendwie dieses, hey Leute, ich bring euch die Coal-Arbeitsplätze zurück und so, ne? Und dann gab's ja auch wirklich das mit Clean Coal. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
Ja,
Clean
stimmt,
Coal.
Ja.
So, und dann dachte er ja wirklich, man müsste die waschen. Das fand ich auch noch richtig geil. Also er hat es wirklich so, so wörtlich genommen, einfach so, it's clean coal, so, saubere Kohle.
Ah, es ist wirklich geil. Ja, also wir haben jetzt hier einen kleinen ersten Ausschnitt, um mal so ein bisschen einzuleiten. Und zwar, wenn Menschen dermaßen beharrlich an fossilen Brennstoffen festhalten, dass selbst Autoritarismus als Mittel dafür in Betracht gezogen wird, dann deshalb, weil fossile Brennstoffe kulturelle Bedeutung wie auch politische Subjektivitäten festigen. So, und da muss man dann fragen, okay, alles klar, was ist jetzt hier die kulturelle Bedeutung der fossilen Brennstoffe und welche politischen Subjektivitäten ergeben sich daraus? Man erahnt dann schon, in welche Richtung es geht, wenn Daggett schreibt, dass vor allem privilegierte Individuen ölgetränkt und kohlebestäubt seien und es daher kein Zufall sei, dass weiße, konservative US-amerikanische Männer ungeachtet ihrer Klasse zu den lautstärksten Klimaleugnern sowie zu den führenden Befürwortern fossiler Brennstoffe im Westen gezählt werden müssen.
Ja, und dieser Kern, da würde ich auch sagen, da gehe ich auch irgendwie total mit.
Ja, absolut. Also das sieht man ja, das kann man ja auf Deutschland 1:1 übertragen. Die lautesten sind dann doch wirklich die Ulf Poschardts und Don Alfonsos und Friedrich Merzes. Mhm. Und auch ja so jemand wie Markus Söder, der irgendwie immer sagt so, in Bayern wird nicht gegendert, hier gibt's Weißwurst, hier darf man essen, was man will und so. Das hat ja auch so eine ganz eindeutig so männliche, klimaleugnende Tendenz.
Und in dem Sinne, finde ich, ist eigentlich Petromaskulinität schon irgendwie ein greifbarer Begriff, indem man sagt, das ist irgendwie so eine Defensivhaltung gegenüber Versuchen, eben die Gesellschaft auf ein umweltverträgliches Maß irgendwie zurückzustutzen, ne? Weil es ja ganz klar ist, dann halt irgendwie eine Bedrohung von diesem Lifestyle, ne? Also so, dann kommt halt da der Trotz raus. Den würde ich noch stärker machen wollen gleich, als es bei ihr nämlich der Fall ist.
Ja, ganz genau. Würde ich auch sagen. Und ich finde, wenn der Text eine Stärke hat, dann auch zu betonen, dass fossile Brennstoffe, oder ich fange mal anders an. Der letzten Generation wird ja immer vorgeworfen, das ist so fatalistisch und die bezeichnen sich als letzte Generation. Und ich habe in einem anderen Podcast-Format schon mal gesagt, die eigentlich letzte Generation ist ja in Deutschland diese Boomer-Generation, die das Wirtschaftswunder noch miterlebt hat. Mhm. Und die so erlebt hat, okay, ich kann mir ja einfach mein Haus bauen, wenn ich lange genug arbeite und das ist schon alles super und irgendwie es vergehen 3 Jahre und dann kann ich mir das nächste teure Elektrogerät kaufen. Mhm. Ja, also die wirklich so diese immanente lineare Verbesserung des eigenen Lebensstandards miterlebt hat. Mhm. Und die sich jetzt gar nicht mehr vorstellen können, dass es eine neue Generation gibt, die vielleicht einfach sagt, es ist völlig unmöglich, sich ein Haus zu bauen, weil zu teuer. Und B, ich habe keine Ahnung, ob ich noch Kinder kriegen will, weil Klima und so. Und C, irgendwie die ganze Scheiße geht hier vor der Hunde. Ich fahre im Sommer nach Südfrankreich und da sind 51 Grad. Mhm. So. Also das ist dann wirklich ein ganz anderes Erleben. Und ich glaube, dass halt so diese Zurückweisung fossiler Brennstoffe auch eine Zurückweisung dieser imaginierten Leistung ist, jener Generation, die halt natürlich in den 50er, 60er, 70er Jahren auch ganz stark ihren Wohlstand aus der Verbrennung von fossiler Energie bezogen hat. Mhm. Und da, glaube ich, steckt schon so ein, da kommt dann der Trotz ins Spiel, kann man eigentlich sagen. Denn die Leute, ich glaube, die Leute fühlen sich konkret in ihrem, sage ich jetzt mal ganz, ganz pathetisch, Lebenswerk zurückgewiesen oder in ihrer Leistung. Mhm.
Ja, das mag bei dem einen oder anderen, glaube ich, sogar so in der Form der Fall sein. Ich glaube, besonders in diesen Gegenden, wo wirklich Kohle das bestimmende wirtschaftliche Element ist, ja, und dann eben zu sagen, so, wir machen jetzt ja alles zu, dass ihr seid jetzt sogar blöd, dass ihr das überhaupt erst gemacht habt. Da ist das auf jeden Fall so, ne? Ich war noch Bergmann und so, und du willst mir jetzt sagen, dass ich hier das Arschloch bin. Da ist das auf jeden Fall. Bei manchen ist das, glaube ich, vielleicht ein bisschen verkappter. Aber ja, ein Gedanke, ja, den man auf jeden Fall verfolgen kann. Ich bin halt manchmal nicht so komplett zufrieden. Sagen wir mal so, manchmal klingt das so, als ob diese psychopolitische Dimension und diese Subjektivität so wichtig ist, dass die quasi der Beweggrund oder der Ursprung vom Verbrennen von fossilen Brennstoffen ist. Weißt du?
Mhm, ja.
So, und da würde ich sagen, dass eigentlich der Großteil des Verbrauchs eben aus Konsumfreude, aus Gewöhnung an Luxus, ja, und eben Annehmlichkeiten passiert. Und dass das nicht exklusiv auf westliche weiße Männer zurückzuführen ist, sondern dass das ganz allgemein ein Faktor ist, ne? Frauen in SUVs. Du hast es gerade einmal kurz erwähnt und dann aber so ein
Frauen
bisschen.
Frauen in SUVs, der neue Song von KIZ.
Ja, ne, aber ich habe hier mal auch mal einen Artikel, ne, aus motortrend.com.
Ach du Scheiße.
Ja, und dann Single women in particular are driving growth in the segment and are buying more SUVs. In der letzten Zeit kaufen einfach Single-Frauen viel mehr diese so ein bisschen kleineren SUVs, diese Stadt-SUVs, aber immerhin. Du siehst sie auch auf der Straße sehr, sehr häufig. Dann, wenn man mal ein bisschen davon abstrahiert, arabische Petrokulturen. Junge, ciao, Alter, die Leute, die da mit Öl reich geworden sind, erstens das und dann auch noch mit den fettesten Karren ever da durch Dubai cruisen, die gucken dich ja an wie ein Auto, wenn du mal draußen sein willst, die sind so, hä, was, nee, immer AC, du gehst quasi vom gekühlten Auto ins gekühlte Haus, in ein anderes gekühltes Haus und warum sollst du dich überhaupt noch draußen aufhalten? Dann der chinesische Energiehunger. Das kannst du mir alles nicht mit dieser petro-weißen westlichen Petro-Maskulinität erklären. Aber wo sie dann wieder total einsetzt, ist, ja, sobald es eine Gruppe gibt, eine gesellschaftliche Gruppe, wie eben Last Generation, die Grünen, Fridays for Future, wer auch immer, eine Gruppe, die genau das zum Problem macht, die genau das anspricht, die genau eine Schuld zuweist, sage ich jetzt mal, oder ja, ein Problem kenntlich macht, dann kickt diese Petromaskulinität total rein. Und ich wage die Wette, wenn es eine solche Bewegung wie Fridays for Future in China oder in den arabischen Staaten in einem Maße gäbe, wie es sie in Westeuropa gibt, dann würden da genau solche Petromaskulinitäten reinkicken, aber eben keine weißen oder westlichen, sondern eben arabische oder chinesische Petromaskulinität.
Das glaube ich auch. Also ich würde auch sagen, man tappt da ein wenig in die postmoderne Falle, möchte ich sagen, und bindet das Ganze an der einen oder anderen Stelle ein wenig mit so einer ganz komischen essayistischen Lyrik zurück eigentlich an so einen rassismuskritischen Diskurs, der ja den heterosexuellen weißen Cis-Mann sowieso als die Quelle allen Übels ausgemacht hat, was ja in vielerlei Hinsicht auch nicht ganz verkehrt ist. An dieser Stelle bleibt aber der Beweis irgendwie aus, warum diese Verbindung da gezogen wird. Also die Verbindung zwischen Verteidigung fossiler Lebensweise und Männlichkeit, das sehe ich absolut, 100% so. Aber da noch diesen ethnischen Faktor so reinzumischen, das finde ich irgendwie, das wirft Fragen auf, die der Text auch nicht final beantwortet. Da muss man beim Lesen aus meiner Sicht wachsam bleiben.
Auf jeden Fall. Aber grundsätzlich kann man das halt eben auch nicht von der Hand weisen, dass halt, sage ich jetzt mal, die weißen amerikanischen Männer, die eben so eine Brumm-Brumm-Mentalität haben, dass die quasi die Speerspitze sind von diesem Antiklima-Gedöns
das
sozusagen.
Das ist auf jeden Fall so. Also schon allein deswegen, weil ja diese Kohlenstoffdemokratien, so das Wort, welches hier verwendet wird im Text, welches ich auch gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt, ja beispielsweise auch Systeme sind, die maßgeblich von Männern eingerichtet wurden. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Rein historisch gesehen stimmt das ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Mein Punkt war, mir hat auch der Text teilweise, da hat mir manchmal ein bisschen was gefehlt, eben diese Art von Trotz, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Ne? Ja. Wenn also jemand wie Don Alfonso schreibt so, oh, der Arktis-Schmelzer Bentley Blower, ne? Da ist ja genau dieses so, hä, ich drück dir jetzt mal einen rein. Dass man sich dann irgendwie auf diesen Trotz oder in der psychologischen Fachsprache sagt man Reaktanz, ich glaube, das habe ich hier im Podcast auch schon mal erwähnt, ne? Reaktanz bedeutet also die Motivation zur Wiederherstellung eingeschränkter oder eliminierter Freiheitsspielräume. Ja,
ja, vielleicht muss man all diesen Verteidigern der bürgerlichen Freiheit mal einen kleinen Lektüre-Tipp geben. Vielleicht hilft ja Stefanie Stahls Das Kind in dir muss Heimat finden, denn hier tweeten ja verletzte Kinder. Das muss man schon ganz klar so sagen. Yeah, ja? Yeah. Also wenn irgendwie ein Ulf Poschert sagt, ich muss jetzt nochmal die Autobahn verteidigen, dann haben wir es halt mit einem Pubertären zu tun. Ja. Also ich fühle mich da auch irgendwie verblödet von, weil ich mir denke, ich spreche doch jetzt hier nicht mit einem erwachsenen Mann, der dazu in der Lage ist zu verstehen, dass Freiheit in einem gesellschaftlichen Sinne immer ein Interessenskonflikt ist, immer das Ergebnis von Abwägung verschiedenster Freiheitsbedürfnisse, ja, Kompromissbildung und eben nicht diese Einbahnstraße im Sinne von, ich möchte bitte alles bekommen, was ich mir vorstellen kann und was ich mir wünsche.
Ja, genau, ne? Deswegen auch mein Punkt, wenn wir schon auf diese psychopolitische Dimension gehen, ja, dann dürfen wir eben eine Sache auch nicht auslassen. Diese menschliche Trotzreaktion, die eben ganz besonders Männer haben, die eigentlich noch Jungs sind, aber eben nicht nur Männer, so, ne? Deswegen kann man diese Petromaskulinitätsthese auch noch ein ganz kleines bisschen ausweiten. Ich habe mal ein Beispiel.
Bitte? Ein Begriff, der mir da noch einfällt, wäre sozusagen, wenn man es psychopolitisch irgendwie bezeichnet, weil die Trotzreaktion ist ja tatsächlich dann die Handlung. Aber das Gefühl, welches, glaube ich, eine Rolle spielt, ist die Kränkung.
Ja.
Ne, also man bekommt eigentlich gesagt, die Art und Weise, wie du lebst, das ist irgendwie nicht so richtig geil.
Ja.
Und aus dieser Kränkung heraus, diesem Gefühl von, ich werde hier zurückgewiesen, entsteht dann eigentlich so eine Trotzhandlung.
Ja, oder ich werde auch stigmatisiert, ne?
Ja, genau, genau. Also ich werde eigentlich für ein Problem haftbar gemacht, welches ich doch gar nicht irgendwie mit auslöse. Und das ist ja durchaus eine berechtigte Kritik an der sogenannten grünen Kulturelite, weil es ja doch auch innerhalb der Grünen immer wieder Menschen gibt, die dieses Problem auch entpolitisieren und die tatsächlich hingehen und sagen, das Problem ist derjenige, der sich nicht vegan ernährt.
Ja, genau, genau, genau.
Also das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, so.
Und eben, man sollte aufpassen, also wie gesagt, wir machen uns jetzt so ein bisschen so lustig darüber, aber insgesamt sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man diesen Effekt, diesen Trotzeffekt, diesen Reaktanzeffekt eben nicht überspannt, dass man da nicht zu sehr drauf geht, sage ich mal, weil man dann eben nämlich Mehrheiten verliert. Ich kann aber mal hier ein besonders interessantes Beispiel zeigen. Hier hat ein gewisser Roman Baber, ich glaube sogar, nee, ich will nichts über den Menschen sagen, irgendein Amerikaner, geiler Tweet, es geht los. Me and the lady will drive my V6 Jeep to the store that still gives out plastic bags. Then drink alcohol while cooking red meat on her gas stove. We are not bothering you, don't bother us. Hashtag leave us alone. Also, ich fahre jetzt hier gleich mit meinem Jeep zu dem Laden, den ich mir extra aussuche, weil es da noch Plastiktüten gibt.
Ja.
Oh. Der gibt mir noch Plastiktüten. Boah, danke.
Hier
Boah.
Ist die Welt noch normal. Das steckt ja dahinter.
Dann trinke ich Alkohol und wir kochen zusammen rotes Fleisch auf dem Gasofen. Ich mache extra alles, was ihr scheiße findet. Das ist meine Freiheit. Und dann halt, ich störe euch nicht, störe uns nicht, ne? Oder geh uns nicht auf den Sack. Mit diesem We are not bothering you, das stimmt ja eben nicht. Das ist ja das Geile. Ja. Dass man über den eigenen Energieverbrauch anderen Menschen schadet, wollen diese Menschen ja partout nicht gelten lassen, ja? Und das ist ja jetzt interessant, dieser Mensch, wer auch immer Roman Baber genau ist, identifiziert sich ja jetzt mit dem, genau mit dem, was von anderen als schlecht gebrandmarkt wird.
Ja.
Das hat jemand gequote-tweetet sozusagen, ein gewisser Will Greaves, und jetzt kommt auch eine interessante Stelle. It's petromasculinity, also genau, was wir jetzt gesagt haben. He is saying burning fossil fuels in cars and indoors, making plastic trash and eating cow are normatively good because they are bad for everyone else. Harming others signifies dominance in the name of freedom. It's I'm a bad person identity politics. Der letzte Satz, ganz wichtig. Also er sagt gerade, das ist gerade gut, weil es schlecht für die anderen ist, was ich ehrlich gesagt eigentlich nicht so daraus lese, aber mal gut. Wichtig ist der allerletzte Satz. Das ist Identitätspolitik für schlechte Menschen.
Ich will jetzt nicht zu popkulturell werden, aber ich finde, es ist schon ein sehr männliches Motiv, was dahinter steckt. So, weil man kennt es doch irgendwie auch von den Boys. Sie bemühen sich irgendwie um eine Person, für die sie sich interessieren, in einem romantischen oder sexuellen Sinne. Und wenn diese Frau es wagt, sie irgendwie zurückzuweisen, ohne dabei vielleicht sich eine Million Mal zu entschuldigen, dass sie es wagt, Nein zu sagen, dann ist es doch ganz häufig so, dass irgendwelche Dudes halt so sagen, so, boah, ja, ist eh voll die Schlampe und so, weißt du? Also das ist doch genau der gleiche Mechanismus, also dann halt so zu gehen, so, ah, okay, ich bin ein Arschloch, ja, dann bin ich halt ein Arschloch,
ja.
Nice, geil.
Das hatte ich auch mal. Ich habe mich erinnert an eine Situation in der Schule, wo es auch so einen Jungen bei uns gab, der immer ein Mädchen, was sowieso nicht beliebt hat, so ziemlich stark gemobbt hat. Und dann hat ihn irgendwann mal jemand zur Rede gestellt und meinte so, ey Mann, das, was du machst, ist doch mega scheiße. Lass sie doch einfach in Ruhe. So, ne? Und er dann halt, wieso, lalalala, hat sich irgendwie so versucht rauszuwinden. Und dann kam eben auch so, du bist doch einfach ein Arschloch in dem Moment. Und dann hat er das so, ja, he owned it, sage ich jetzt mal. Also er war dann so, ja, ich bin halt ein Arschloch. Und das passiert dann halt irgendwie so. So, ja, ich piss halt ins Kinderbecken im städtischen Schwimmbad. Willst du mich jetzt dafür maßregeln oder was? Ja, lass uns Kinderbeckenpisser doch einfach in Ruhe.
Was willst du denn machen? Natürlich fahre ich mit 290 über die A3 und schmeiß meinen einmal angebissenen Leberkäse aus dem Fenster. Was willst du machen? Es ist mir scheißegal.
Ich weiß nicht, wie man das verhindert, dass Leute in diese Reaktanz, in diese Trotzreaktion kommen. Ich weiß nicht. Du kannst jetzt auch nicht als jemand, der für Klimaschutz kämpft, alle behandeln wie so rohe Eier und so, oh du, ja, wollen wir mal gucken, ob du nicht vielleicht auch mal ein bisschen weniger konsumierst, ha? Huh? So, weißt du, also.
Ja. Und was ja noch dazu kommt, ist ja, was die Leute ja dann kränkt, ist irgendwie so dieses Ding, das suggeriert wird, du bist irgendwie Teil des Problems, um es jetzt mal so runterzubrechen. Ja, ja. Und da können ja Einzelpersonen vollkommen zu Recht sagen, ey, sorry, aber ich habe selber gar nicht die Macht, hier irgendwie den Planeten manifest mit meinem Verhalten zu schädigen. Mhm. Aber was man ja sagen muss, der globale Norden als Gesamtheit agiert natürlich extrem schädigend. Die Konsumgewohnheiten, die gebündelten Konsumgewohnheiten von uns als westliche Hemisphäre bedeuten reale negative Externalisierungseffekte für den globalen Süden. Mhm. Und der Effekt ist ja kein anderer als, südlich geht die Welt unter und die Leute wollen dann irgendwann in den Norden. Mhm. Ja, 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 was ja, es klar. dann also braucht, ist dann halt restriktivere Migrationspolitik, dass man halt die Zäune hochzieht, hier darf keiner rein und so. Das ist so ein Spannungsfeld, das kommt im Text ja auch ganz am Anfang vor. Mhm.
Die Politik des bewaffneten Rettungsbootes, ne?
Ja, ganz genau. Und so ist es ja auch. Da finde ich den Text gut. Also, weil da liegt sie goldrichtig.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn wir uns auf diese Trotzreaktion beziehen und auch vielleicht auf dieses bewusste, boah, nee, du willst mir irgendwas vorschreiben, jetzt hau ich dir ganz bewusst einen rein, da ist der Text eigentlich relativ reich, ne? Also, es geht dann ja auch irgendwann um dieses Rolling Coal, was ja auch total abgefahren ist, wo irgendwelche Leute so bei so Showfahrten von so Trucks in den USA extra ihren Motor so umrüsten, dass so, und so, ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert, aber es gibt so einen überschüssigen Treibstoff, der dann halt in den Tank kommt und der wird dann so verbrannt, dass es besonders rußig wird und dann kommen halt extra so fette schwarze Rauchwolken, ne? Also es ist quasi so zur Schau gestellte Umweltverschmutzung.
Genau, und das ist halt auch ein TikTok- und ein Instagram-Phänomen mittlerweile, ne? Also es gibt aber hunderte, tausende Videos davon, wie Leute da irgendwie komplett Bulldogge gehen. Mhm. Und diese Trotzreaktion, das ist so ganz, ganz typisch für diesen Diskurs, finde ich, ne? Mhm. Weil du hast es ja beispielsweise auch bei diesem Ding gehabt, dass halt irgendwie Bud Light, diese Biermarke, soweit ich mich erinnere, eine Werbung gemacht hat mit einer Transperson.
Ja, hier mit Dylan Mulvaney.
Genau, und dann sind halt irgendwelche rechten Idioten, zum Beispiel Kid Rock und so, dieser lustige Sänger, der ist dann mit seiner AK irgendwie rausgelaufen und hat so, keine Ahnung, 100 Mal auf so eine Bud Light-Dose geschossen. Völlig Psychose, die geschoben wird halt so. Also das ist halt so.
Genau, für mich war quasi der Takeaway aus der ganzen Sache, und das ist dann auch, finde ich, für mich die luzideste Stelle in dem Buch. Die ist fast ganz am Ende, wo dann Daggett davon spricht, dass Klimawandelleugnung, ja, oder dieses, das Kleinreden des Problems auch und so, eben gar nicht so sehr in einem Scheitern der Wissenschaftskommunikation wurzelt.
Ja.
Weil das ja auch immer so das Problem ist, was einem oft so dargestellt wird. So, ah, wir müssen es nur besser erklären und so weiter, ne? Müssen den Leuten deutlich machen und so. Ja, ich glaube punktuell manchmal schon bei dem einen oder der anderen, dass man wirklich mal die Dimension des Problems wirklich mal deutlich macht. Aber es liegt halt ganz oft auch einfach an diesem psychosozialen Begehren, dass eben einfach der eigene Lebensstil nicht in Frage gestellt wird. Also die meisten Leute, glaube ich, verstehen das schon und sagen dann aber so, nee. Und da sagt sie eben auch, sehr beunruhigender Satz, wie ich finde, Zitat, das Festhalten an der Rechtschaffenheit eines auf fossilen Brennstoffen beruhenden Lebensstils und all der auf sie angewiesenen Hierarchien erzeugt das Verlangen, den Klimawandel nicht nur zu leugnen, sondern sogar abzulehnen. Und das kann man jetzt eigentlich kurz schließen mit dem Wissing-Satz, den wir eigentlich jetzt am Anfang hatten, von wegen, man kann auch nicht Klimaschutz gegen die Bevölkerung machen oder so.
Ja, ja.
Das macht mir persönlich echt, muss ich sagen, das macht mir Angst oder sorgt bei mir manchmal für so latenten Panikzuständen, dass ich mit so Leuten auf einen Planeten gesperrt bin, die wirklich ernsthaft denken, sie könnten Naturgewalten ablehnen. Also das ist für mich so ein bisschen so, was? Also, weißt du, stell dir mal vor, jemand sagt so, pass auf jetzt hier, Leute, Tsunami-Evakuation, alle am Strand müssen jetzt hier weg und da bleiben so Leute liegen und sagen so, nö, nö, nö. das passt mir jetzt eigentlich gerade nicht in den Kram. Ja. Also ich will ja eigentlich noch weiter am Strand liegen, so, weißt du?
Ja, das ist schon richtig geil.
Eigentlich müsstest du ja jetzt wirklich, müsste dieser Diskurs absolut wissenschaftsbasiert geführt werden, ja?
Ja.
Im Sinne von, hey, wenn es nach mir ginge, könntest du so viel fliegen, wie du willst. Du könntest auch so viel Fleisch essen, wie du willst. Du könntest auch eine Yacht haben. Eigentlich ist mir das Wumpe, was du mit deiner Freizeit machst. Aber du zerstörst den Lebensraum, in dem wir alle leben. Und deswegen muss das jetzt einfach aufhören.
Ja.
Ganz nüchtern eigentlich. Aber das geht ja nicht mehr. Das heißt, diese Verkulturkampfisierung, wenn man so will, ist eine echte Gefahr.
Ja, absolut. Der große Lerneffekt, der in diesem Buch drin steckt, weil es diese Vermutung nochmal stärker irgendwie destilliert, dass einem so klar wird, die gewinnen das Ding gerade auch.
Ja.
Ja, also wenn halt irgendwelche Leute einfach in der ARD sagen können, ja, wir können jetzt halt nicht gegen den Willen der Bevölkerung Klimaschutz betreiben und dann eine andere irgendwie hingeht und sagt so, ja, dieses Gesetz ist ja auch irgendwie wissenschaftlich totaler Quatsch und das wird dann einfach so hingenommen, als sei das eine normale Position. Da merkt man eigentlich, okay, die gewinnen. Die Konsis gewinnen den Kulturkampf. Man kann ja irgendwie von Robert Habeck, den Grünen etc. pp. Halten, was man möchte. Mhm. Aber diese Debatte um die Heizung, so imperfekt das Gesetz auch sein mag, aber dass dieser Eindruck in der Bevölkerung entstanden ist, dass die Leute da irgendwie jetzt ihre Heizung rausreißen müssen, da kann man wirklich der Bild-Zeitung nur gratulieren.
Ja.
Das finde ich schon krass und das macht mir schon Angst, wie diese Debatten in Zukunft ablaufen werden. So, ne? Ich meine, wir kennen ja diesen Bullshit-Faktor schon so von Markus Söder stellt sich hin und sagt irgendwie so, wenn man in Bayern wohnt, dann hat man das Recht nicht, auf so eine Windkraftanlage gucken zu müssen und so. Also daher kennen wir das ja auch schon, diesen absoluten Nonsens. Aber es wird halt immer krasser und immer blöder eigentlich.
Ja, und die zweite Sache ist eben, man muss sich wirklich auch demokratietheoretisch irgendwas überlegen im Sinne von, wie macht man das, ne, dass man gerecht und geplant und auch, ja, sozusagen das Ganze so ein bisschen runterskaliert. Denn das funktioniert ja, wie man auf Englisch sagt, entweder by design or by disaster. Mhm. Sozusagen, wir haben jetzt die Chance, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, unseren materiellen und energetischen Durchsatz zu senken. Oder es wird uns halt einfach von der Katastrophe selber aufoktroyiert oder aufgezwängt.
Was man ja vielleicht in einer anderen Folge nochmal besprechen könnte, ist wirklich nochmal ganz explizit das Thema Klimawandel und Demokratie. Denn das ist jetzt schon die zweite Folge, die dritte Folge in diesem Format, bei der das Resultat ist, wir kriegen hier enorme demokratische Probleme. Wir erinnern uns daran, als Stefan Schulz, Soziologe und Autor von Altenrepublik, da war, der auch nochmal ganz klar gesagt hat, wenn irgendwie mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten älter als 50 ist und diese Katastrophe nicht mehr erleben wird, haben wir hier ein Problem mit der Demokratie. Wir erinnern uns an die Folge, in der wir über Douglas Rushkoff gesprochen haben, ja, wo Leute irgendwie einfach sagen, ja, der Klimawandel, es ist, wie es ist, ich bin superreich, ich beam jetzt mein Hirn irgendwie ins All oder baue mir einen Luxusbunker, I don't give a fucking shit. Auch da, diejenigen, die das Problem maßgeblich sozusagen auslösen, haben den Planeten bereits aufgegeben und bauen sich halt ihren Safe Space, zumindest die Illusion eines Safe Spaces. Und heute ist die dritte Folge, bei der wir am Ende rauskommen bei, ja, wir können das hier irgendwie demokratisch offensichtlich gar nicht lösen. Also vielleicht muss man dann da doch nochmal eine Folge drüber machen und mal ernsthaft darüber nachdenken, kann man die Klimakrise innerhalb einer demokratischen Grundordnung überwinden?
Sehr, sehr gute Frage. Schreiben wir uns auf die To-Do-Liste, das ist Hausaufgabe, ne? Ich guck nächste Woche.
Vielleicht könnte man sogar so hingehen und dann lasse ich dich auch in Ruhe Feierabend machen, aber vielleicht könnte man sogar hingehen und sagen, weil Leute wie Ulf Poschert die ganze Zeit behaupten, es gäbe einen grünen Autoritarismus und dadurch jeden Fortschritt blockieren, kann es sein, dass es bald wirklich einen grünen Autoritarismus braucht.
Pass auf, dass dir nicht wieder die CDU hinterherläuft, mein Lieber.
Ja, das wollen wir jetzt an dieser Stelle mal nicht hoffen, aber
das kann man sich ja auch vielleicht mal überlegen, ob man den Vorwurf nicht auf gewisse Weise einmal ernst nimmt, sage ich mal, dieses grünen Autoritarismus. Also jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, ob das überhaupt ohne so etwas geht. Ne? Da wird man jetzt mir wie dir wahrscheinlich auch an den Kragen fallen. Und ja. Das hat ja zum Beispiel Robin Alexander auch mal im Gespräch mit einer Aktivistin gesagt, dass er meint, diese Argumentation mit dem Notstand, dass das eben eigentlich Karl-Schmitz-Denken ist. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gelesen hast, so eigentlich so der Haus- und Hofjurist im Nationalsozialismus, ja. Aber auch politischer Theoretiker, der so ein paar krasse Thesen aufgestellt hat. Und eine seiner Thesen ist eben, Souveränität entscheidet sich in dem Notstand.
Ja.
So. Und so ähnlich ist ja wirklich die Argumentation von den Leuten von der letzten Generation auch.
Ja.
Wir können uns jetzt diese ganzen Debatten und diese Befindlichkeiten von dem oder der jetzt auch nicht mehr leisten, weil der Notstand so groß ist. Das zieht natürlich auch extreme Fragen nach sich. Wer entscheidet jetzt darüber, dass das jetzt hier der Notstand ist, ne?
Also das muss man schon ganz klar fairerweise so sagen. Eine solche Notstandpolitik öffnet natürlich Tür und Tor für autoritäre Versuchungen. Das ist doch vollkommen klar.
Und das haben wir ja hier in Bezug auf Corona auch besprochen. Du erinnerst dich an die Folge, wo wir über die Verlängerung dieser Gesetze, ne? Und so sozusagen die Selbstentmachtung so ein bisschen des Parlaments gesprochen haben. Das ist ja auch mit dabei.
Ja, ja, absolut. Das gehörte eben dazu, wenn gleich wir ja immer gesagt haben, wir können einen Großteil dieser Maßnahmen sehr gut nachvollziehen, haben ja hier auch öfters gesagt, dass eigentlich zu früh aufgehört wurde, über Corona zu sprechen, auch als Gefahr. Aber tatsächlich so dieses Regieren am Parlament vorbei per Dekret, wenn man eigentlich so möchte, das ist durchaus gefährlich. Und das ist das Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Da müsste man sich tatsächlich mit einer neuen Folge nochmal beschäftigen. Vielleicht machen wir das. Wir haben jetzt unter Beweis gestellt, wir sind jetzt wieder regelmäßiger mit dabei. Hoffentlich können wir die Spannung halten.
Hoffentlich. Das war's aber erstmal für heute. Also wenn euch das noch weiter interessiert, dann lest euch das ganze Buch. Es ist nicht so lang, es sind eigentlich nur 50 paar noch was Seiten von Kara New Daggett durch. Ansonsten werden wir euch die anderen Links in die Shownotes packen. Jetzt, wo wir schon die zweite Folge gedreht haben oder abgedreht haben und veröffentlicht haben, können wir auch wieder sagen, wenn ihr doch noch Bock habt, uns unregelmäßige Produzenten zu unterstützen, dann könnt ihr das tun unter paypal.me/diskussionen.
Ganz genau. Wir freuen uns natürlich und grüßen euch alle. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.